Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Habe die Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Der Roundtable so rund wie immer. Also zumindest jetzt der Tisch, an dem wir sitzen, ob es dann bei der Sendung so wird, keine Ahnung. Aber leider nicht voll besetzt heute der Tisch, denn dabei ist auf jeden Fall mal Bernd Schwickerath. Servus, grüß dich.
Guten Tag, Herr Fetzer.
Und leider heute nicht mit dabei, Sebastian Böhm. Und dann habe ich ihn nochmal angerufen, haben wir nochmal drüber gesprochen und kriegst es hin oder haut's doch nicht hin. Und dann am Ende musst du absagen oder sagen, es geht diese Woche nicht. Und mit diesen Worten natürlich dann am Ende.
Ja, du siehst mich den Tränen nahe.
Ja, So ist es, so ist es. Sebastian Böhm weinend zu Hause, weil er nicht teilhaben kann. Heute zumindest nicht, aber er wird dann natürlich auch wieder zurück sein. Und wir haben es ja schon mal gesagt, wir senden eigentlich durch mit so vielleicht kleineren Pausen und vielleicht nicht ganz so regelmäßig wie sonst. Aber Bernd, wir haben ja da noch was so ganz Großes vor. Wir haben es ja noch nicht gesagt, was es konkret ist. Ich würde es auch noch geheim halten, was es ist. Aber es ist etwas, was, glaube ich, so noch nie jemand gemacht hat. Und es ist eine Idee von Sebastian. Das heißt, wir verraten es nicht. Wir behalten es weiterhin unter Verschluss und lassen dann die Bombe einfach platzen, wenn es soweit ist.
So machen wir es. Aber ich sage auch, ich glaube, also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es euch geht oder dir, aber ich habe das ein bisschen unterschätzt, das Unterfangen. Aber jetzt reicht's. Reden wir über anderes.
Ja, ein ganz, 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 ganz großes Ding wird das, aber wenn wir es jetzt noch ein paar Mal ankündigen und dann trotzdem immer wieder scheitern, das vorzubereiten, wird es auch irgendwann lächerlich. Deswegen kümmern wir uns doch um das, was passiert ist, und wir wollen heute sprechen natürlich über die Entscheidung im Kampf um den Stanley Cup. Die Tampa Bay Lightning verteidigen das Ding. Und dann wollen wir auch noch ein bisschen drauf blicken, was in der nächsten Saison passiert. Und da geht es um das Thema Olympia, was die NHL natürlich auch groß betrifft. Ob dann die Stars auch wirklich dabei sein werden. Aber ja, Stanley Cup Finale. Sag einfach mal so, hat es dich gepackt oder eher gleichgültig? Wie blickst du zurück auf dieses Finale, dass am Ende dann die Lightning doch sehr, sehr souverän mit 4-1 gewonnen haben in der Best-of-Seven-Serie?
Da habe ich mir gar keine Gedanken drum gemacht. Also ja, ein Finale packt einen halt immer. Ich habe auch wirklich jedes Spiel komplett gesehen, live. Aber ja, es war natürlich nicht so ein Finale, wie man sich das eigentlich wünscht, ne? Dass es extrem knapp ist. Es war schon ein sehr klarer Startzielsieg von Tampa. Das hätte sogar 4-0 ausgehen können. Ich meine, klar, mit ein bisschen Pech geht es auch 4-2 aus. Aber ich denke, 4-1 ist schon sehr verdient. Und da hat die richtige Mannschaft, glaube ich, am Ende den Pokal bekommen.
Ja, es gab für mich ein Spiel 4, das ich ja kommentiert habe, das dann die Montreal Canadiens gewonnen haben nach Verlängerung. Fand ich schon irgendwie ganz cool, so zwischendrin, dass du nochmal gesehen hast, okay, die bäumen sich jetzt nochmal auf. Und das war da vor allem so im zweiten Drittel, als Shea Weber da einmal den Braden Point so brutal gegen die Bande gefahren hat und ihn dann beim zweiten Mal, Gott sei Dank,
wo der, glaube ich, auf der Strafbank kam oder so, ne?
Ja, also irgendwie einmal sowas. auf der uns zugewandten Seite. Genau, und dann kam auf der anderen Seite aber auch nochmal so ein Ding, als Point auch so ein bisschen fixiert war an der Bande und Weber kam angerauscht, und da habe ich mir echt gedacht, Gott sei Dank hat er ihn da nicht getroffen, weil das war eher so Mafia-Methoden, ne? Einer hält ihn fest und der andere teilt dann aus, aber das war die Phase, in der die Canadiens irgendwie nochmal so ein letztes aufbäumen, und das war dann doch irgendwie ganz cool, auch dass sie dieses Spiel gewonnen haben, dass sie zumindest ihren eigenen Sieg eingefahren haben, aber unter dem Strich war ja Tampa einfach viel zu stark, und ja, es ist nie ein Spaziergang. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die einen Schuss vom Ausscheiden entfernt waren, ne, in der Serie gegen die Islanders. Das hast du eigentlich fast immer bei so einem Stanley Cup Champion, dass es diesen einen Moment gibt, wo es hätte vorbei sein können. Aber trotzdem wirkt das auf mich so am Ende ja einfach nicht durchspaziert, aber doch sehr, sehr souverän in jeder Serie. Du hattest in jeder Serie eigentlich das Gefühl, okay, das Ding machen sie.
Ja, und vor allen Dingen, wir dürfen ja auch nicht mehr vergessen, gegen wen die gespielt haben. Du hast gerade die Islanders erwähnt, die wirklich extrem stark waren. Und die waren ja in der Abschlusstabelle sogar nur 12. Gucken wir mal, gegen wen die davor gespielt haben. Florida, Abschlusstabelle 4. Carolina, Abschlusstabelle 3. Das heißt, die haben in den ersten beiden Runden schon gegen zwei Top-4-Teams der ganzen Liga gespielt. Dann gegen die Islanders. Und da muss man sagen, hatten sie sich auch verdient, im Finale vielleicht einen etwas leichteren Gegner zu bekommen. Wobei die Canadiens ja in den Runden davor, klammern wir mal ein paar Spiele gegen Toronto aus, auch nicht ganz so schlecht aussahen, ne?
Ja, die haben dann halt wirklich gut angepackt nach dem 1-3 Rückstand gegen die Maple Leafs. Es gab nach dem, um vielleicht mal vom Sportlichen kurz auf das Unterhaltsame zu kommen, nach dem entscheidenden Spiel gab es diese, ich würde schon sagen, legendäre Pressekonferenz von Nikita Kucherov. Ja. Und ja, das war so ein bisschen Hockey-Vibes am Samstagabend, ja, wo dann zumindest mal ein Bier auf jeden Fall gewirkt hatte. Ich glaube, bei Kucherov war es dann, der war halt dehydriert und es waren, weiß ich, wie viele Dosen Bier davor. Aber ja, im Nachhinein finde ich das Ding, auch wenn er vielleicht ein bisschen zu sehr unter die Gürtellinie gegangen ist bei den Canadiens, fand ich die Pressekonferenz schon ganz geil.
Ja, schade, dass wir jetzt hier nicht kontrovers diskutieren können, denn auf meinem Zettel steht genau ein Wort und das Wort heißt fantastisch. Also es war wirklich vom Allergemeinsten. Also ich meine, wir regen uns alle immer drüber auf, über diese nichtssagenden Interviews. Und jetzt setzt sich da wirklich einer hin und geht mal voll aus sich heraus. Ne? Und okay, ist das mein Style mit nacktem Oberkörper und einem fiesen Dosenbier? Nein. War respektlos gegenüber Fleury? Ja. Hat er die Canadiens provoziert? Ja. Aber Gegenfrage, wo ist das Problem? Ich meine, der hat niemand wirklich beleidigt. Er hat ein bisschen gepöbelt. Und warum nicht? Ich meine, wie ich eben schon sagte, wir wollen über diese blöden Sprechroboter nicht. Und sind wir mal ganz ehrlich, hat er vielleicht nicht in der Form, aber in der Sache nicht irgendwie auch recht? Ich meine, Vasilevskiy war nun mal der beste Torwart. In Montreal wurde vielleicht wirklich ein bisschen viel gefeiert. Ja, also ehrlich gesagt, rein inhaltlich kann ich ihm nicht viel vorwerfen.
Ich glaube, das Problem ist,
dass er so tut, als würde er den Namen von Marc-André Fleury nicht kennen. Das ist natürlich schon ein nicer Move, muss ich schon sagen. Ne?
The other guy in Vegas. So.
Das ist schon ehrlich.
Ne? Und vor allem, wie er auch überhaupt da sitzt. Ne?
Also ja, das ganze Setting am Anfang, der setzt sich hin, kommt mit nacktem Oberkörper rein, klatscht 5-mal in die Hände, dann wird der erste Name, dann wird der Name des ersten Reporters aufgerufen und sagt dann, come on, und säuft doch mal richtig geil aus seinem Bier. Also das war schon ein rundum gelungener Auftritt, kann man das gesagt.
Wie der Böhm eigentlich normalerweise hier, aber halt ja, nur mit 3 Bier Kucherov. Aber also das Ding ist, glaube ich, es haben sich ja dann schon ein paar echauffiert, dass er da die Canadiens gedisst hat und eben Fleury gedisst hat, aber ich glaube, ein Problem ist auch, dass es solche Pressekonferenzen halt eigentlich nicht gibt. Ne? Es ist immer dieses, ja, die Eishockeyspieler sind so classy und die Aussagen sind so classy und die classy Aussagen sind halt oft einfach auch kacklangweilig, muss man echt sagen. Und in dem Fall finde ich, deswegen habe ich es auch getwittert, Pressekonferenzen bitte in Zukunft nur ab 3 Dosen Bier, weil ich glaube, da einfach auch mal, ja, so einfach, dass keine Phrasen waren, sondern auch das rauskam, was er wirklich gedacht hat. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber genau,
wollte ich nicht verarschen, dem Vasilevskiy hier nicht die Wiese zu geben.
Ja. Ja, na, aber also genau die Aussage würde ich einfach auch mal von einem nüchternen Eishockeyspieler gerne in einem normalen Interview zu hören und halt dann einfach sagt, dann muss er keine F-Bombs schmeißen, aber einfach sagen, hey, ich bin ganz klar der Meinung, Vasilevskiy ist der beste Torwart der Welt und ich kann nicht verstehen, warum Marc-André Fleury diese Trophy bekommen hat. Aber dann, das geht ja wieder nicht, weil dann verstößt man wieder gegen den Code und ja, man muss doch die Leistung der anderen respektieren. Und aber das heißt ja nicht, dass ich die Leistung des anderen nicht respektiere. Ich mache immer meine Mannschaftskollegen mache ich
ja, und in
größer
dem Fall
als
doppelt. Ne, weil die beide bei Tampa spielen, beide Russen sind und die werden ja auch gute Freunde sein. Ne?
Ja, und also diese, ich finde diese Class Moves, da denkst du auch oft, das ist einfach aufgesetzt. Ja? Das ist das, was jetzt einfach im Lexikon steht, was du sagen musst. Wobei ich echt sagen muss, da gab es ja auch die Pressekonferenz mit Price und Weber, die da saßen und als Carey Price dann, der halt einfach als Typ einfach so unemotional einfach ist und dann so geantwortet hat, ja, ich glaube, ich war einfach nicht gut genug am Anfang der Serie und Weber dann gleich eingehakt hat, sieht er überhaupt nicht so, sondern er findet, dass die Mannschaft vor ihm einfach nicht gut genug gespielt hat. Da glaube ich, in den Situationen, wenn du dann in dem Moment in der Niederlage und in der Live-Situation im Interview daran denkst, nee, da muss ich jetzt meinen Torwart schützen, das ist schon klasse. Aber oft ist es einfach, also das ist schon okay so und fand ich auch gut, diese Pressekonferenz. Und man darf nicht vergessen, einmal war es der Sieger und einmal waren es halt die geschlagen waren. Aber oft denke ich mir, boah, jetzt kommt da wieder diese Phrase und im Endeffekt denkt er doch was anderes. Und teilweise, wenn du die Leute face-to-face interviewst, siehst du ja schon auch an ihrem Gesichtsausdruck, dass sie in Wirklichkeit was ganz anderes denken, aber sie sagen das, was du halt schreiben darfst oder senden darfst oder sonst was. Und dann ist es einfach halt auf eine gewisse Weise langweilig.
Ja, völlig richtig. Bestes Beispiel, was es für unterschiedliche Interviews gibt. Klar, man muss nicht immer mit nacktem Oberkörper da sitzen und Dosenbier trinken und ein bisschen rumpöbeln. Das, so weit muss man ja gar nicht gehen. Aber bestes Beispiel waren die Exit-Pressekonferenzen, also diese Zoom-Calls, am Freitagnachmittag deutscher Zeit von den Montreal Canadiens. Die wurden ja alle gestreamt, ich habe mir die alle angeguckt. Da sitzt dann zum Beispiel Philippe Danault. Extrem interessant, spricht total offen. Ich meine, natürlich als Franco-Kanadier, was es ihm bedeutet, bei den Canadiens zu spielen, wie wichtig ihm das war. Das war interessant. Und noch interessanter war, es ist ja die Geschichte irgendwann im Laufe der Saison rausgekommen, dass er vergangenen Sommer ein Vertragsangebot abgelehnt hat. Und da haben sie ihn gefragt, warum hätte er das abgelehnt? Oder die erste Frage war, hat ihn das belastet? Und er hat dann total offen gesagt, ja, es hat mich total mental belastet. Ich war echt down, weil ich in der Zeit auch schlecht gespielt habe, als das rauskam. Und das hat mich auf jeden Fall mehrere Wochen beschäftigt und sowas, wo ich dachte, oh, das gibt auch nicht jeder zu. Und dann kam noch die zweite Frage, warum hast du das denn damals überhaupt abgelehnt? Und er hätte ja sich irgendwas ausdenken können. Und er hat dann gesagt, ja, wir haben hier zwei junge Center und ich bin auch Center. Und ich wusste nicht, wie werde ich denn hier eingesetzt? Und wenn ich jetzt hier langfristig unterschreibe und dann habe ich aber zwei Center bei mir vor der Nase, die die beiden Top-6-Rollen kriegen, was habe ich davon? Also wollte ich erstmal gucken, wie ist das denn mit denen in einer Saison zu spielen? Und jetzt weiß ich, wie es ist und jetzt kann ich mich entscheiden, ob ich bleibe. Er hat noch nicht gesagt, ob er bleibt, aber das war auf jeden Fall ein interessantes Interview. 10 Minuten später kommt Corey Perry und langweilt uns alle zu Tode. Redet nur Phrasen, wirklich nur. Echt ordentliche Nachfragen, nur Phrasen. Der hat der teilweise auf 4 verschiedene Fragen dasselbe geantwortet. Horror, das braucht kein Mensch.
Wobei wir auch nicht vergessen dürfen, ich habe es ja vorher schon mal gesagt, dass die einen waren die Sieger, die anderen waren die Unterlegenen. Insofern kann ich auch verstehen, dass der Ton bei den Canadiens dann vielleicht ein bisschen langweiliger war, aber ich gebe dir recht, das kannst du dir auch sparen, diese Interviews. Und wir dürfen nicht vergessen, zum Beispiel Danault und Danault war es doch, der die Pizza mal reingebracht hat dann nach den Pressekonferenzen. Genau. Als die Canadiens die Dinger gewonnen haben, da waren die auch gut drauf und haben ihre Pizza-Aktionen und sonst was gemacht. Ja? Und das ist ja natürlich, ist jetzt auch keine Neuigkeit, einfach leichter das zu machen, wenn du gerade gewonnen hast und halt Party machst, als wenn du gerade verloren hast und da einfach auch überhaupt keinen Bock auf dieses Interview hast und das dann irgendwie noch fertig machen kannst. Und trotzdem war die Kutscherow-Pressekonferenz dann auch für Siegerinterviews oder Pressekonferenzen schon ganz, ganz weit oben. So weit oben, dass es jetzt auf Twitter ja auch als Header bei den Shorthanded News oder zu den Shorthanded News geschafft hat.
Übrigens, und das schaffen die alle, ne?
Genau, Hashtag neues Profil, neues Header-Bild habe ich gelesen bei den Shorthanded News und ich habe sofort gewusst, was es sein wird, ohne es vorher gesehen zu haben.
Ja, sehr gut. Hast du gut gemacht. Ich habe aber noch einen ganz anderen Gedanken zu der ganzen Kiste. Ich meine, ist es nicht eigentlich herrlich, wie sich die Rezeption so gewandelt hat in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten. Wenn wir überlegen, was gab es für ein Bild, sagen wir mal so von den 70ern bis 2000er, von russischen Spielern in Nordamerika. Das waren die emotionslosen Roboter, diese seelenlosen Maschinen und natürlich nicht vergleichbar mit diesen ehrlichen und leidenschaftlichen Farmboys aus Ontario und Minnesota und sowas. Ne? Den Russen sei auch alles egal, die würden sich gar nicht wirklich um Stanley Cup scheren und sowas, die wüssten das gar nicht zu wertschätzen und sowas. Und was passiert jetzt, wenn man sieht, wie so ein Ovechkin 2018 durchdreht, wie so ein Kutscherow jetzt durchdreht? Plötzlich ist nicht mehr die Debatte, oh, denen ist alles egal, das sind alles so seelenlose Typen. Plötzlich geht die Debatte ganz andersrum. Oh, die sind viel zu überemotional, die haben keinen Respekt vor dem Gegner, keinen Respekt vor dem Stanley Cup oder meinetwegen vor den Eishockey-Göttern oder was. Also egal, wie sie es machen, es ist immer falsch. Wer was zu kritisieren sucht, der tut's. Ne? Und das zeigt sich an diesem Bild wieder oder an dieser Situation wieder ganz gut.
Oder letztes Jahr, Mr. We're not going home. Ja, Anton Hudobin war doch auch und dann das Foto von ihm mit Bier und was weiß ich, was das Zeug da war, was er gegessen hat, Fisch oder was, total verschwitzt, war auch ganz geil. Und das ist jetzt ein Gedanke, der mir jetzt gerade erst in den Kopf schießt, aber ich spucke ihn trotzdem aus. Hast du so den Eindruck auch, dass es tatsächlich momentan vor allem die Europäer sind, die da ein bisschen mehr Farbe reinbringen, weil erinnere dich an Pasternak mit seinen Sonnenbrillen im Winter Classic, ja, dass die anderen gerade einmal Barbie Girl aufgelegt haben und er jetzt schnell raus musste für das Interview und ja, gerade so was Style anbelangt und vielleicht mal ein bisschen peppiger Anzug und was weiß ich, das bringen dann doch oft, ja, die Russen, Tschechen, Finnen, Schweden weniger. Ich weiß nicht.
Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, weil wenn du überlegst, Austin Matthews gilt ja auch als so Fashion-Typ.
Ja, das stimmt, ja.
Und sitzt auf irgendwelchen Covern von irgendwelchen Modezeitungen und macht irgendwelche verrückten Selfies oder irgendwelche fancy Instagram-Kram und sowas. Ne? Oder ich meine, guck dir PK Subban an, was das für ein extrovertierter Typ ist. Ne? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt.
Vielleicht doch eher so ein Generationending. Kucherov hat gesagt, Wasilewski wäre für ihn natürlich der Vezina Trophy-Gewinner und absolut gerechtfertigter MVP oder Playoff-MVP. Wie siehst du die Conn Smythe-Trophy-Diskussion?
Tja, wenn man mal sieht, Kucherov 2 Jahre in Folge mit 30 Punkten, 2 Jahre in Folge Topscorer und 2 Jahre in Folge nicht MVP in Playoffs geworden. Ja, da denkt man schon, irgendwie hätte das verdient gehabt, ne? Andererseits, ich meine, man kann jetzt auch nicht sagen, Wasilewski jetzt unverdient gemacht, ne? Also ich meine, die 3 Zahlen, die ich auch in den Text geschrieben habe, der hat 5 Shutouts, fast 94% Fangquote, unter 2 Gegentore und dann noch diesen Fakt, den ich wirklich unglaublich finde, dass er jede Serie mit einem Shutout beendet hat. Also wenn es wirklich komplett drauf ankommt und die Gegner ums sprichwörtliche, sportliche Überleben kämpfen, lässt der kein einziges Tor zu. Das ist schon krass.
Und in der letzten Saison war es ja ähnlich, also nicht alles mit Shutout, aber also gerade im Entscheidenden, wo sie mal geclincht haben, entweder das Weiterkommen oder den Cup, war der einfach, ja, das Finale haben sie ja letztes Jahr auch, das letzte Spiel, 2-0 gewonnen, also da war der einfach lights out, insofern, ja, gute Argumente für Wasilewski, Kucherov, diese Back-to-Back über 30 Punkte, ja, also Back-to-Back, hat das in der NHL-Geschichte oder in der Expansion-Era, ich bin nicht ganz sicher, aber es haben das vor ihm geschafft, Gretzky und Lemieux, sonst keiner. Also 2-mal in Folge. Genau,
2 Jahre in Folge Topscorer war auch der letzte Mario Lemieux. Ja.
Und dann, wenn man sagt, 30 Punkte, mal öfter als eine Playoff-Saison, 30 Punkte kommen zu Gretzky und Lemieux noch, wenn mich alles täuscht, Curry und Messier dazu, also das ist einfach unglaublich, diese Gesellschaft, ne? Also, ja. Das sind natürlich dann absolute Legenden und Starspieler. Kucherov, gute Argumente. Ich finde auch weiterhin Braden Point, einfach allein schon dieser Fakt, dass der in 9 aufeinanderfolgenden Spielen getroffen hat, ist sensationell und einfach auch, was wir hier schon mal besprochen haben, seine Fähigkeit dann, wenn es zählt, in den Playoffs einfach nochmal besser zu sein als in der Regular Season, deutlich besser zu sein als in der Regular Season. Und dann muss ich auch wieder sagen, ist es nicht genau jetzt in dieser Saison oder nach diesen beiden Spielzeiten ziemlicher Quatsch, sich so lang mit der MVP-Diskussion aufzuhalten, weil man die ja wieder gesehen hat. Es ist bei Tampa einfach, ja, in jedem Spiel ein anderer nochmal, der raussticht. Da hatten wir Coleman mit diesem wichtigen Tor im zweiten Drittel in Spiel 2, als es auch so spitz auf Knopf war eigentlich war, also da den 0,1 Sekunden Verschluss reinhechtet, also eher die dritte Reihe.
Johnson, das einzige Spiel, wo Montreal wirklich besser war.
Ja, ne? Genau, ja. Und das trotzdem Tampa gewinnt. Tyler Johnson, der dann auf einmal, weil sich Killorn verletzt hat, hochrückt in die zweite Reihe, da dann 2-mal trifft. Killorn vorher 8 Tore geschossen, einfach auch so im Powerplay unglaublich wichtiger Typ. Letztes Jahr hatten wir schon, Coleman habe ich genannt, aber auch Goodrow, diese Verpflichtungen, Gord, Goodrow, Coleman und dann die Verteidigung. Letztes Jahr Hetman, der da die 10 Buden gemacht hat, aber jetzt auch die Tiefe in der Verteidigung einfach und so ein Spieler wie McDonough, der ja jetzt offensiv gar nicht so spektakulär ist, aber jetzt mittlerweile sich einfach auf was anderes konzentriert und einfach so unglaublich solide spielt. Also diese ganze Mannschaft einfach so überragend ist, dass es natürlich immer einen MVP geben muss, aber da jetzt schon jetzt in den letzten beiden Jahren einfach klar war, dass als Ganzes einfach die beste Mannschaft gewonnen hat.
Ja, und allein an dem Fakt, wie viele Leute du gerade aufgezählt hast, sieht man ja, was das für eine Mannschaft ist. Ne? Also klar, die Nummer 1 und 2 Kandidaten für den MVP waren klar Wasilewski und Kucherov. Nummer 3 wäre ich McDonough. Ne? Also ich meine, ich hatte den, nach dem dritten Spiel habe ich mir gedacht, mein Gott, spielt der eine gute Serie. Und dann hat Cooper, der Trainer, ja auch irgendwie gesagt, dass er ihn als MVP-Kandidaten sieht. Und dann habe ich mir extra nochmal eben rausgeschrieben, was der denn so für Werte hatte. Und die waren eigentlich alle gar nicht so gut. Also da ist mal wirklich so, dass dieser berühmte Eye-Test irgendwie überhaupt nicht zu den Statistiken passt. Weil vom Spiele gucken her fand ich McDonough überragend. Aber wenn man guckt, der hat komplett negative Werte bei Corsi, Expected Goals und so alles. Allerdings, was er nicht vergessen darf, die haben oft geführt und mussten dann nicht mehr so extrem angreifen. Und zum Beispiel bei Toren und Großchancen ist er sehr, sehr im Plus. Also McDonough quasi so der dritte Supermann. Und dann sieht man doch, was das für eine Mannschaft ist, wenn Typen wie von dir gerade aufgezählt, Point mit den 9 Toren, Hitman letztes Jahr und letzter MVP und viele halten ihn für die besten Verteidiger der Welt, plus über den wir noch gar nicht geredet haben, Steven Stamkos.
Ja, klar, genau, auch noch. Ja.
Also es sind solche Leute, die werden noch nicht mal mehr bei den Top 3 bei der MVP-Wahl genannt. Also was ist das für eine Mannschaft?
Ja, überragend. Und dann müssen wir trotzdem auch drüber sprechen, nochmal ganz kurz, Thema Salary Cap, weil so eine Mannschaft kannst du nur zusammenstellen, wenn ja, die entweder auf Geld verzichten oder weniger verdienen, als sie eigentlich verdienen sollten. Oder eben sowas passiert, wie in dem Fall mit Kucherov. Nochmal ganz kurz. Es gibt einfach ja, diesen dann doch erstaunlichen Fakt, dass eben in den Playoffs dann dieses Salary Cap nicht mehr zählt. Und die Lightning haben sich in dem Fall gerettet über die LTIR, also über die Long Time Injury Report.
Reserve.
Und Kucherov hat ja kein einziges Regular-Season-Spiel gemacht, weil er an der Hüfte operiert wurde. Und dann war er aber pünktlich zu den Playoffs wieder da. Und ja, sie hatten nochmal einen fetten Vertrag, den sie dann aber trotzdem eben jetzt nicht irgendwie ausgleichen mussten und einen anderen Spieler runterschicken mussten, sondern sie konnten auch mit der Mannschaft spielen. Das heißt, sie haben in der Regular-Season schon einfach im Endeffekt auffüllen dürfen, weil klar war, dass Kucherovs Salary da nicht reinzählt in den Salary Cap, und sie haben ihn dann zu den Playoffs mit dazu bekommen. Und jetzt kann man natürlich schon sagen, ja, es ist einfach so, und vielleicht ist die Regel Quatsch, aber die Tampa Bay Lightning haben da nicht gecheatet. Andererseits hieß es ja auch, der war auch im März schon wieder auf dem Eis, und du kannst es ja schon so hindrehen, dass der vielleicht schon wieder fit ist, aber die Ärzte dann ja sagen, ja, okay, dann müssen wir noch 2 Wochen, müssen wir noch warten, bis der wirklich dann wieder wirklich jeden Körperkontakt eingehen kann, und das kann ja auch keiner überprüfen. Und da war schon klar, die Lightning qualifizieren sich für die Playoffs, und dann konnten sie einfach auch warten, bis die Playoffs losgehen. Kucherov war dann ja auch nicht irgendwie überspielt oder so, sondern auch noch ausgeruht und fit, ganz offensichtlich, sonst hätte er nicht so gespielt. Ja, und dann ja, haben sie einen Top-Spieler einfach noch mit dazugekommen bekommen, oder ja, von den Feldspielern dann den Besten in den Playoffs.
Ja, und ich kann einerseits die Kritik daran verstehen, weil es natürlich kurios ist, wenn du überlegst, dass du die ganze Saison alle wirklich kurz auf knapp sind oder spitz auf Knopf, wie es heißt, und da echt gucken müssen, dass sie irgendwie noch die Kohle einhalten, die 81,5 Millionen, und Tampa spielt in den Playoffs einfach mit diversen Millionen mehr. Also klar ist das irgendwie bescheuert, aber ich empfehle den wie immer famosen Down Goes Brown im The Athletic Hockey Podcast. Der hat nämlich das alles mal ein bisschen aufgedröselt, und der hat nämlich gesagt, vergessen wir mal bitte nicht, dass im Gehaltstopf der Lightning auch noch so Verträge sind von Leuten wie Marian Gaborik und Anders Nilsson. Das heißt, die haben vor Jahren, haben die mal Verträge und Spieler zu sich getradet, die aber längst ihre Karrieren beendet hatten, deren Verträge aber rein nur fürs Buch noch liefen. Und die haben die damals zu sich genommen, um eine gewisse Höhe zu erreichen im Salary Cap, weil sie damals bei weitem nicht am Limit waren. Mittlerweile holt die das natürlich ein, heute sind sie am Limit. Und sind deswegen jetzt mit Kucherov in den Playoffs theoretisch drüber gewesen. Wenn man die aber mal rausrechnet, also gucken wir einfach nur auf die Spieler, die wirklich auf dem Eis standen, dann ist das gar nicht mehr so viel. Und dann darf man ja nicht vergessen, okay, du hast recht, vielleicht hätte Kucherov früher zurückkehren können, dann hätte er in der Regular Season noch spielen müssen, dann hätte sein Gehalt natürlich auch für den Salary Cap gegolten. Aber nicht die vollen 9,5 Millionen, sondern es wird ja anteilig angerechnet, wie viele Tage der Regular Season du noch erlebst im Kader. Das wären dann, weiß ich nicht, hätte der noch einen Monat gespielt, weiß ich nicht, 1-2 Millionen gewesen. Also es ist nicht so, als hätten die Tampa Bay Lightning hier irgendwie mit 20 Millionen über der Gehaltsobergrenze gespielt, sondern das war ein ganz kleines bisschen. Und ja, man kann trotzdem sagen, dadurch, dass sie wussten, dass Kucherov die ganze Hauptrunde über mit $0 in den Büchern steht, konnten sie andere Spieler halten, die sie mit einem fitten Kucherov nicht hätten halten können. Und sie konnten vielleicht auch beim einen oder anderen den Vertrag verlängern oder konnten noch einen in der Deadline dazu holen. Gar keine Frage. Aber, wie gesagt, das ist alles noch halbwegs im Rahmen dessen, was auch wirklich auf dem Eis stand. Das ist jetzt nicht so, als hätten die jetzt total betrogen und die andere Mannschaften überhaupt keine Chance dagegen gehabt.
Zweimal in Folge jetzt das Ding geholt, und dann ist natürlich die Frage, geht das jetzt in Richtung Dynasty? Weil back-to-back jetzt in der Salary Cap Era haben die Pittsburgh Penguins geschafft, 2016-17, und jetzt die Tampa Bay Lightning. Sonst hat das keine Mannschaft geschafft, und dann ja, brauchen wir vielleicht auch so ein bisschen eine Definition für Dynasty in dieser Phase. Waren die Blackhawks damals eine Dynasty? Die haben ja gar nicht Back-to-Back gewonnen, aber 10, 13, 15, also 3 in 5. Waren die Kings eine Dynasty mit 2 in 3 Jahren? Waren die Penguins zwischendrin eine Dynasty? Sind die vielleicht sogar noch eine Dynasty? Ist Tampa jetzt eine Dynasty? Wie siehst du das?
Das ist schwierig. Ich finde, man kann es auch heutzutage nicht mehr nur an den Meisterschaften festmachen. Ich finde bei Tampa auch beeindruckend, dass sie in 7 Jahren 5-mal im Halbfinale waren, ne? Und auch insgesamt 3-mal im Finale. Jetzt nichts gegen Pittsburgh. 2 Titel sind wunderbar, aber es ist ja nicht so, als hätten die irgendwie innerhalb von 5 Jahren 4-mal das Finale erreicht und dann noch 2-mal verloren, ne? Deswegen finde ich, ist die Leistung von Tampa schon, also die Konstanz von Tampa eigentlich schon noch krasser als die anderen. Klar, Chicago hat 3-mal gewonnen. Aber warten wir mal ab, was Tepper noch macht. Ne? Also die meisten Verträge laufen weiter. Die sind alle nicht so richtig alt. Ich habe extra auch gerade nochmal bei Cap Friendly geguckt. Die haben eigentlich keinen einzigen schlechten Vertrag im kompletten Kader. Und das ist ja auch schon eine Riesenleistung. Fernab davon, was die dieses Jahr hingedeichselt haben mit Cap und sowas. Aber die haben einfach keinen einzigen Vertrag, wo du sagst, oh Gott, was habt ihr denn da gemacht? Oder wo habt ihr den denn geholt? Das Einzige ist ansatzweise Ryan McDonagh, weil der halt schon 32 ist und noch bis 2026 6,7 Millionen kriegt im Jahr. Das ist vielleicht irgendwann in den letzten zwei Jahren dann zu viel. Aber wenn man überlegt, was er in den letzten Jahren schon gerissen hat, wenn man überlegt, was der vielleicht noch 2-3 Jahre reißen wird, ja, ist das trotzdem jetzt kein Katastrophenvertrag. Ne? Also, ja, ich glaube, da wird noch über Jahre was da sein. Und wenn die noch einen dritten Titel holen, dann sind sie auf jeden Fall in Dynasty. Ja.
Und selbst, sag ich jetzt mal, gute Mannschaften vor der Salary Cap Era, also sowas wie die Avalanche, ja, haben ja auch nie zwei Cups in Folge geholt, und trotzdem müsstest du ja schon sagen, jetzt zwischen, also die Zeit mit Sakic, Forsberg, Roy und Co. war ja auf jeden Fall eine Dynasty damals in den Mitte 90er bis Anfang 2000er. Haben halt das Pech gehabt, dass die Detroit Red Wings in der Zeit auch eine Dynasty hatten, aber ich glaube auch, dass man es nicht unbedingt an Stanley Cups und was er sich Stanley Cups in Folge festmachen sollte. Und ich finde das, was du gerade gesagt hast, das ist ein sehr, sehr gutes Argument, dass du einfach sagst, die sind halt jetzt auch jahrelang immer weit gekommen und manchmal hat es nicht ganz gereicht. Und selbst in dem Jahr, wo sie in der ersten Runde ausgeschieden sind gegen Columbus, gesweept worden sind, haben sie dafür eine mega Regular Season halt gespielt.
Und ich finde, das muss in der Diskussion auch immer mit rein, ne?
Für das Thema Dynasty. Das, ja. Ja, klar. Und dann erwischst du halt einfach mal eine Mannschaft, die top eingestellt ist, hast ein bisschen Pech und läuft einen heißen Goalie und ja, auch eine gute Mannschaft. Und dann bist du raus und ja, bist weit entfernt vom Stanley Cup, aber hast trotzdem insgesamt zumindest eine gute Saison gespielt, eine gute Hauptrunde gespielt. Und das war ja auch in weiten Teilen diese Mannschaft. Und was ja auch für Dynasty widerspricht, ist so, ja, die Backbones, Vasilevsky, Hedman, Point Kucherov, Stamkos, also jetzt mal ganz grob vielleicht dann die Top-Spieler rausgehoben, sind ja die gleichen geblieben oder sind immer noch die gleichen. Und da ist jetzt auch wieder das Thema, weil es gibt immer wieder neue Diskussionen, was brauchst du als gute Mannschaft, wenn du natürlich im Tor, in der Verteidigung und im Sturm auf der Center-Position oder sogar auf dem Flügel so aufgestellt bist wie die Lightning, ist natürlich Wahnsinn, weil du kannst ja da überall in jedem Mannschaftsteil, und letztes Jahr war es auch schon so und jetzt ist es wieder so, das Argument finden, dass Vasilevsky, Hedman und dann sag ich mal Point oder Kucherov einfach, ja, der Beste jeweils auf seiner Position ist.
Ja, und wenn du dann noch überlegst, dass die ja alle selbst gedraftet haben, ne? Und jetzt wirklich nicht nur, klar, Stamkos war eine Nummer 1 und Hedman war eine Nummer 2 und sowas, alles klar. Aber wir haben schon oft drüber gesprochen, welche Runde war denn Palat, welche Runde war Kucherov, welche Runde war Point. Das war alles nicht erste Runde, das war zweite, dritte, teilweise fünfte Runde. Und solche Leute zu finden und über Jahre dabei zu halten. Also ich meine, kannst du dich an Stanley Cup Sieger erinnern, wo du sagst, die besten 7, 8, 9 Spieler sind alle selbst gedraftet? Das finde ich schon krass.
Naja, also wenn du die Penguins haben es natürlich mit Fleury, Letang, Crosby, Malkin.
Ja.
Jetzt so die ganz großen Namen.
Aber Phil Kessel war auch sehr, 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 sehr wichtig und sowas, ne? Und ja.
Und die Capitals haben ja dann Kuznetsov, Backström.
Ja, Karlsson und Ovechkin, aber hast du natürlich auch so ein TJ Oshie hast du nicht selbst gemacht, ja, Einzelverteidiger hast du nicht selbst gemacht. Aber wir wollen nicht alle Mannschaften durchgehen, aber ich finde es halt bei denen halt besonders krass, ne, wie viele Leute, die auch wirklich selber über Jahre entwickelt haben.
Ja, und hat kluge Trades dazu. Vielleicht jetzt nicht mit den ganz großen Namen, und da ist ja tatsächlich schon so, dass in den Top 6 jetzt von den Namen her wenig getradet wurde bei den Tampa Bay Lightning, aber die dann einfach nochmal, und auch ja, also der, zum Beispiel Coleman hat ja einen First-Rounder damals gekostet. Also die haben schon auch was investiert in diese Spieler, die sie geholt haben vor der Trade-Deadline und die vielleicht jetzt nicht die ganz großen Superstars sind. Aber dann trotzdem gut zusammengestellt, irgendwie das Team. John Cooper noch, da bin ich tatsächlich, also da kannst du, glaube ich, mehr dazu sagen, zu diesem Trainer, der einerseits natürlich ja, gut ist, weil sonst würde er das nicht schaffen, was er geschafft hat. Aber auch irgendwie eine ziemlich coole Sau ist und auch ab und zu mal einen ganz guten Spruch bringt.
Ja, also den besten fand ich jetzt, dass er, als er quasi auf seinen Anteil an dem Erfolg angesprochen wurde, gesagt hat, er hätte eigentlich nur hinter der Bank gestanden und Kaugummi gekaut, den Rest hätten die Spieler gemacht. Das fand ich eine schöne Aussage. Ich meine, eigentlich kann man doch mal das erzählen, was vergangene Saison, also was irgendwie im Herbst beim ersten Stanley Cup-Sieg dieser neuen Ära da in Tampa schon erzählt wurde, dass er halt selbst die Profi war und eigentlich, der war ja Anwalt, also man liest immer Pflichtverteidiger, dass der halt so Leute, die sich keinen Anwalt leisten können, dass er dann quasi denen zur Seite gestellt wurde und dann die Verteidiger hat. Und der hatte ja nur selber bis zur Highschool Eishockey gespielt und ist dann anscheinend, so geht ja die Legende, von irgendeinem am Gericht, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, davon überzeugt worden, ob er nicht die Highschool-Mannschaft des Sohnes trainieren soll. Und dann ist er mit denen Meister geworden, dann sind irgendwie höhere Clubs auf ihn aufmerksam geworden, aber alles immer noch so im Amateur-Jugendbereich. Hat er da die Meisterschaft gewonnen, dann ist er weiter hochgewandert, hat da die Meisterschaft gewonnen, ist immer weiter und immer weiter und irgendwann hat er, glaube ich, die Juniorenmeisterschaft gewonnen, dann ist er hat die AHL gewonnen, jetzt hat die NHL und das als ist halt eine unglaubliche Geschichte. Ne?
Und um das Ganze nochmal zu fassen, hat Pierre Lebrun, finde ich, in einem Tweet sehr, sehr gut nochmal auf den Punkt gebracht. Diese Mannschaft, über die wir gerade gesprochen haben, die 62 Spiele gewonnen hat 2018-19, damals von den Columbus Blue Jackets einen Sweep kassiert haben in der ersten Runde, hat seitdem 8 Playoff-Serien hintereinander gewonnen, natürlich. Ja. Nie in einer Serie zurückgelegen.
Das ist das Krasse, finde ich. Noch nicht mal irgendwo 0-1 oder so. Nee. Nie zurückgelegen, das ist unglaublich.
Nie Back-to-Back-Playoff-Spiele verloren. Und ja, hat jetzt eben Back-to-Back Stanley Cups. Und das ist einfach in dieser Liga, die ja dann doch so ausgeglichen sein soll und oft auch ausgeglichen ist, schon Wahnsinn.
Ja, das ist unfassbar. Also dieses nie zurückliegen, das macht mich wirklich fertig. Dass man nicht irgendwie mal sagt, ja, kommen wir. Klar, gegen die Islanders kann man sagen, war es eng, weil es ins siebte Spiel ging. Aber ich meine auch, das siebte Spiel gewinnt sie zu null, ne? Also, ja.
Mit einem shorthanded Goal. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, dass die einfach auch die Fähigkeit gehabt haben, immer so zu spielen, wie sie es gerade gebraucht haben. Also die können auch mal 5, 6, 7, 8 auflegen, wenn es sein muss, und in den Shootout gehen. Aber die können auch mal ein Ding 1-0, 2-0, vor allem, wenn es dann hinten raus in die Serie geht, gewinnen und dann einfach auch, ja, das Ding einfach runterverteidigen und wenig zulassen.
Das letzte Drittel jetzt im fünften Spiel, da war irgendwann, wurde eingeblendet, nagelt mich jetzt nicht auf die genauen Zahlen fest, aber ich sag mal sowas wie 12 Minuten gespielt, Torschüsse 6-1. Das heißt, Montreal musste gewinnen, musste zumindest irgendwie den Ausgleich machen. Es ist das letzte Drittel und die kriegen in den ersten 12 Minuten einen Schuss aufs Tor. Das ist doch Wahnsinn.
Ja, krass. Olympia 2022 in Peking. Eigentlich war doch da lang klar mit NHL-Beteiligung. Vor allem, weil es ja jetzt da nochmal, was das CBA anbelangt, nochmal Anpassungen gegeben hat. Aber es ist ganz interessant, die beiden Seiten zu hören. Und ich würde sagen, mal sehr prominent auf der einen Seite Gary Bettman, natürlich der Commissioner, und auf der anderen Seite Connor McDavid zum Beispiel, der beste Spieler der Welt oder einer der besten Spieler der Welt, die sich geäußert haben. Und irgendwie passt das nicht so ganz zusammen, was sie gesagt haben jeweils.
Nee, wir erinnern uns ja, es gab ja, also der aktuelle Tarifvertrag, das ist der CBA. Wenn wir CBA sagen, dann meinen wir immer den Tarifvertrag zwischen Spielergewerkschaft und Liga. Und Liga ist ja in dem Moment die 31 Vereinsbesitzer bei 32. Der wurde ja verlängert während der Corona-Zeit. Und dort haben ja beide Seiten quasi was gewollt, wie es dann immer so ist in Tarifverhandlungen. Und beide haben was bekommen. Wie es vielleicht nicht immer so ist, aber in dem Moment war es so. Auf jeden Fall hat die Liga-Seite bekommen, dass die Spieler, so zumindest wie ich das verstanden habe, auf noch mehr Gehalt verzichten, weil natürlich in Corona-Zeiten nicht so viel reinkommt, gerade in der Zeit, wo keine Zuschauer rein durften. Und dann haben die Spieler quasi diesem Stufenplan, wie viel Gehalt in den nächsten Jahren ausgezahlt wird, dem haben die quasi zugestimmt, haben aber auf der Gegenseite, war zumindest eins, da gab es doch ganz viele andere Punkte, aber ein Punkt davon war, okay, dann dürft ihr zu Olympia, weil es ja seit Jahren immer die Debatte ist, die Spieler wollen und die Vereinsbesitzer wollen eigentlich nicht die Liga unterbrechen und Verletzungsgefahr und was da alles ist, ne? Ja, und dann hatten sie sich eigentlich geeinigt und dann ist ja immer am Mittag des ersten Stanley Cup Finals. Ist ja immer die große Pressekonferenz mit Gary Bettman und Bill Daly, seinem Vize. Und dann, das Zitat habe ich extra rausgeschrieben, fiel der Satz, wir haben, Zitat, ernste Bedenken, ob die Teilnahme sinnvoll ist. Und da habe ich mir gedacht, Moment mal, war das nicht alles schon verhandelt? Und dann hat Bettman so gesagt, ja, und wir wollen eigentlich auch jetzt in den nächsten Tagen eigentlich relativ zügig zwischen letztem Spiel und Draft oder Expansion Draft, ich weiß gar nicht, was zuerst ist, wollen wir relativ zügig auch mal den Spielplan rausgeben. Und das ist ja ein kleiner Unterschied, ob wir eine Olympiapause machen oder nicht. Was also bedeutet, die NHL hat jetzt echt Druck, in den nächsten 1, 2, 3 Wochen den Spielplan rauszubringen. Und es ist aber jetzt anscheinend immer noch nicht klar, warum. Und dann wiederum hat sich McDavid geäußert. Kannst du ja mal sagen, was er dazu gesagt hat.
Ja, aber so wie ich McDavid verstanden habe und was ich mich tatsächlich auch frage, ist das schriftlich festgelegt worden oder war das nur so ein Agreement oder Handschlag oder steht als Aussage gegen Aussage? McDavid hat gesagt, sie gehen davon aus, die Spieler, dass sie fahren dürfen zu den Olympischen Spielen, weil sie eben jetzt da ihre Zugeständnisse gemacht haben und dann eben auch so das als Goodie jeweils bekommen haben. Und dann steht für mich da so irgendwie Aussage gegen Aussage. Und ich weiß nicht, hast du irgendwas Schriftliches gefunden, wo das tatsächlich dann nochmal festgelegt wurde, also verankert wurde, dass es sich ändert und dass es die Zusage auch gibt? Oder ja, schwebt das jetzt irgendwie so in der Luft? Also ich fand das sehr, sehr komisch, als diese entgegengesetzten Aussagen einfach kamen von den beiden Seiten, weil ich mir gedacht habe, ja, da muss es doch irgendwie dann auch was Schriftliches geben und das muss ja irgendwo auch festgehalten worden sein.
Ja, also ich habe da nichts zugefunden, ehrlich gesagt. Also ich finde es auch ein bisschen komisch. Aber Batman hat ja dann nochmal in einem anderen Interview gesagt, ja, es gehe halt jetzt darum, dass sich NHLPA, ich fange anders an. Er hat gesagt, das Agreement wäre gewesen, dass die Spieler dürfen, wenn die Voraussetzungen stimmen und sich die 3 oder sagen wir sogar 4 beteiligten Parteien, also einmal die Liga, einmal die Spieler, einmal der Weltverband und einmal das Internationale Olympische Komitee, auf die Rahmenbedingungen einigen. Und ich glaube ja, ohne es natürlich zu wissen, aber mir kommt es zumindest so vor, als hätten die damals so gedacht, ja, bis 2022 ist Corona nicht mehr das große Thema. Wenn man aber jetzt von Elliot Friedman seine 31 Thoughts liest, die er immer veröffentlicht auf sportsnet.ca, ist der Streitpunkt nämlich genau so ein Corona-Ding. Früher ging es ja immer um so Themen wie Reisekosten oder vor allem die Medienrechte, hier Stichwort, ne, Crosby-Tor 2010, Oshie-Penalties 2014. Das war ja immer so, dass die NHL das nicht zeigen durfte auf ihren Plattformen. Und da hat die gesagt, ey, kann nicht sein, dass quasi unsere Zirkuspferde bei euch in der Manege auftauchen, aber wir dürfen davon noch nicht mal ein Video zeigen. Ne, das ist immer so einer der Streitpunkte gewesen. Aber die Themen scheinen irgendwie alle abgehandelt zu sein. Jetzt geht's halt wirklich um die Versicherung. Und zwar eine ganz spezielle Versicherung, nicht um dieses Standardding, was es immer gibt, um Verletzungen, sondern es gibt keine Versicherung für den Fall, dass sich ein Spieler bei Olympia mit Corona infiziert und dann ernsthaft erkrankt. Und jetzt kommt das große Problem, es gibt angeblich auch keinen Versicherungskonzern mehr, der so etwas anbietet, weil die das wohl nicht wollen. Und die Washington Post wiederum hat jetzt über die Olympischen Sommerspiele, die jetzt in 2, 3 Wochen beginnen, hat die jetzt herausgefunden, dass das IOC da von den Sportlern eine Unterschrift haben will, dass es selber komplett raus ist, was Verantwortung angeht. Also die Spieler sollen unterschreiben, dass sie auf eigenes Risiko an den Olympischen Spielen teilnehmen und es bei schweren Erkrankungen bis zum Tod, da steht da wirklich wörtlich drin, bis zum Tod, sodass IOC nicht haftbar gemacht werden dafür. Und naja, macht die NHLPA das mit? Ich meine, andererseits sind bestimmt relativ viele Spieler schon geimpft. Da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dann zu erkranken, auch deutlich geringer oder vielleicht sogar null. Aber anscheinend ist das noch ein ganz großes Thema gerade zwischen NHL, NHLPA und IOC und sowas.
Ich finde es interessant, also als jetzt bei den Sommerspielen als, ich sage jetzt mal, Leichtathlet das auf die eigene Kappe zu nehmen, ist ja dann, ja, einfacher ist vielleicht ein blödes Wort, aber ja, du hast eben nicht die fetten Verträge bei irgendwelchen Vereinen, die dann natürlich auch sagen, ja, der kann das ja gar nicht auf die eigene Kappe nehmen, weil der steht ja bei uns unter Vertrag und im Endeffekt, ja, es ist ja ein Spieler, der für uns wieder sportliche Leistungen zeigen muss. Und ich finde es interessant, dass es jetzt gerade im Basketball ist ja jetzt mit Dennis Schröder Versicherungsthema ist ja auch gerade ganz groß bei den Sommerspielen, dass es jetzt tatsächlich vor allem um eben diese hochbezahlten Athleten aus den nordamerikanischen Ligen geht, sowohl bei Sommerspielen als auch bei Winterspielen. Und natürlich wieder um die Kohle. Und also, mein Batman ist natürlich auch super clever, aber ich denke, dass der alles, was der, oder ich weiß es, dass alles, was der sagt, hat ja auch Kalkül und auch der Liga. Also, es geht ja immer, also bei dem Thema geht es ja schon, seit die NHL dabei ist, immer um Kohle, um irgendwelche Rechte und ja, ihr habt unsere Spieler, aber ihr macht das Geld damit. Ist ja auch einfach ein Riesenapparat, der massig Kohle damit auch wirklich verdient. Und ja, und das ist jedes Mal, ja, denke ich, so ein Streitthema bis zum Schluss. Und ich finde es auch interessant, dass ein, nicht mal ein Jahr vorher, ein Dreivierteljahr vorher, du da immer noch nicht sagen kannst, Kommen die jetzt oder kommen die nicht? Also normal, wenn jetzt dann der, wie du gesagt hast, wenn der
Silber oder nicht? Ne?
Ja, genau.
Nee, also ich meine, man muss es ja eigentlich, so hart es sich anhört und so unmenschlich es sich anhört, muss man ja einfach sagen, dass, genau wie du sagst, genug Kohle, weil der Spieler ist sowohl für Liga als auch Verein einfach ein Investitionsobjekt. Das ist eine Nummer, die steht in einem Buch, die kostet so viel und die bringt so viel ein. Und dann gibt es ein Risiko, wenn diese Nummer an dieser Wettbewerb von einem anderen Konzern, weil nichts anderes ist der IOC, ist das IOC, es ist einfach ein Konzern, und einem anderen Konzern quasi arbeitet, so muss man es jetzt mal sehen, und sich da dann verletzt, dass er nicht mehr für meinen Konzern arbeiten kann. Und für die Spieler geht es natürlich auch darum, weil ihr eigener Körper natürlich ihr Kapital ist, es ist ihr Werkzeug. Ohne ihren Körper können sie ihren Sport nicht ausführen, die können kein Homeoffice machen. Ne? Die müssen aufs Eis. Und deshalb ist es einfach eine Abwägungssache. Wie hoch ist das Risiko? Auch das Finanzielle mit nötigen Langzeitfolgen im Verhältnis dazu, was ich gewinne, auch finanziell durch vielleicht Werbeverträge, die ich kriege, mehr Popularität, wenn ich Olympiasieger werde in meinem Land und bla bla bla. Aber auch natürlich darf man auch nicht vergessen, was so persönliche sportliche Träume angeht. Und Viktor Heldmann hat ja ganz klar gesagt, ich meine, der Mann ist jetzt, glaube ich, 30 und er hat noch an keinen Olympischen Spielen teilgenommen. 2014 wurde er kurz vorher nicht aus dem Kader gestrichen. 2018 war die NHL-Spieler nicht dabei. Das ist jetzt seine erste und vielleicht sogar einzige Chance. Wer weiß, ob er in 4 Jahren in 4 Jahren dann in Turin noch so auf dem Niveau ist, gerade wenn man sieht, was bei Schweden verteidigermäßig nachkommt. Also Viktor Hedman, fernab vom Geld und von der Gesundheit alles, der will da einfach hin. Der will einmal in seinem Leben Olympia spielen. Ja, und deshalb ist es auf der einen Seite eine wirtschaftliche, rechtliche, versicherungstechnische Diskussion, auf der anderen Seite eine emotionale. Ne? Und ich weiß nicht, wie es ausgeht. Also Alan Friedman schreibt, er sagt, die fahren schon dahin. Ich glaube es ehrlich gesagt auch, weil ich glaube, dass der Imageverlust für die NHL zu hoch wäre, weil wie groß der Jubel überall war, sei es bei Fans, sei es bei Spielern, sei es bei irgendwie Medien, als es hieß, ja, die haben sich geeinigt, die fahren 22. Wenn die es jetzt wieder zurückziehen, klar, könnte man es irgendwie bestimmt hinkriegen, dass man die Schuld bei den Spielern abwälzt. Das versucht Batman ja schon, indem er jetzt so Sachen sagt, wie, ja, die Spielergewerkschaft muss da ja verhandeln und nach dem Motto, nicht ich habe das zu entscheiden. Trotzdem glaube ich, der Imageverlust wird zu groß, die brauchen jetzt einfach gute Nachrichten und, was man auch nicht vergessen darf, China ist ja auch nicht der uninteressanteste Markt im Eishockey, ne, klar. Ist eine Katastrophenentwicklung, weit hinterher, was man eigentlich dachte. Vielleicht spielen sie sogar gar nicht mit, aber das steht auf einem anderen Blatt. Aber grundsätzlich wäre die NHL ja doof, wenn sie diese Chance liegen lässt, in China für sich zu werben.
Und ein Faktor, den ich noch dazu nehmen würde, ist, glaube ich, schon, dass jetzt in den letzten Jahren, ich weiß nicht, ob Social Media da so ein hartes Argument ist, aber ich habe so das Gefühl, dass die Macht der Spieler und auch die Reichweite der Spieler einfach zugenommen hat.
Ja, total. Und
also, ich meine, da muss man wirklich mal sagen, da könnte sich, wenn dann wirklich die NHL so in Richtung geht, wir können da jetzt noch nicht teilnehmen bei Olympia, da könnten sich die Eishockey-Männer vielleicht mal was bei den Eishockey-Frauen, den US-Amerikanischen, nämlich abschauen und sich vielleicht auch beraten lassen, wie man dann vielleicht eine Social-Media-Kampagne startet, um da auch entsprechend Druck aufzubauen. Denn so eine Reichweite, wie die haben, gesammelt, ist ja unglaublich. Und wenn die sich wirklich dann formieren und dann auch länderübergreifend zusammenhalten, dann kann da schon viel gehen. Man muss es halt clever anstellen. Aber ich glaube nicht, dass die dann irgendwann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann heißt, ja, ihr könnt jetzt doch nicht fahren und dann, dass die Spieler sagen, wir nehmen das jetzt so hin, so wie das jetzt gelaufen ist vor allem.
Zumal sie ja auch sich der Unterstützung der Medien und der Fans absolut sicher sein könnten. Also es wird ja niemals irgendwie, also es ist ja mal nicht der Punkt, wo denn die Spieler irgendwas fordern und irgendwie würden alle Leute sagen, oh, wie so First World Problems, ihr blöden Millionäre, wollt nur mehr Geld haben. Nee, in dem Fall fordern die Spieler ja sogar überhaupt nichts, überhaupt nicht etwas, was mit Geld zu tun hat, sondern die sagen, hey, wir wollen euch das bestmögliche Olympiaturnier und uns selbst natürlich auch bieten.
Und ich sage auch weiterhin, muss auch nochmal passieren jetzt in der Generation, ob es dann bei Olympia ist oder ob es irgendwie ein World Cup of Hockey ist, aber du brauchst da nochmal einfach auch um zu zeigen, wie toll die Sportart ist und ja, was ist jetzt einfach auch, ich würde nicht sagen, dass das gegeben ist, dass Kanada, egal, das ist ja eh dann in der K.O.-Runde, kannst du, ja, eins verlierst du eins, dann bist du raus, ne? Und
kannst dann, du Wasilewski reinrennen im Viertelfinale.
Ja, genau. Oder selbst wenn du ein Turnier hast, wo es vielleicht dann Best of Three gibt oder was in den K.O.-Spielen, da, ja, genau, Wasilewski, die Russen oder auch Schweden, Finnen, US-Amerikaner, ich denke, das ist mittlerweile, ich glaube, das ist so offen wie...
Dein Team, ne? Der 5. der Weltrangliste ist nicht so dein Team anscheinend, weil das ich
ja, also Deutsch, also es geht ja um Silber nach, Silber hinter Deutschland. Das spreche ich jetzt gerade darüber. Na, also jetzt mal ganz ehrlich und völlig egal, was Weltrangliste ist und auch nochmal gesagt, es war sehr, sehr gut, was Deutschland bei der Weltmeisterschaft gespielt hat. Aber die Top-Nationen im Eishockey sind Kanada, USA, Russland, Finnland, Schweden. Das sind die Top 5. Und ich würde sagen, dass die Tschechen ein bisschen haben abreißen lassen. Auch das könnte man bei so einem Best-on-Best-Turnier nochmal checken. Die haben aber trotzdem eine Mannschaft, die fast komplett oder komplett aus NHL-Spielern bestehen würde. Die sind nicht so gut aufgestellt im Tor zum Beispiel. Sie haben vor allem in der Offensive absolute Superstars. Aber ich würde sagen, sie haben so ein bisschen abreißen lassen zu den Top 5. Und dahinter, hinter Tschechien, kann Deutschland hinschmecken und schmeckt schon langsam hin. Und das ist auch ganz gut. Und vielleicht in einem K.O.-Spiel zum Beispiel gegen Tschechien, da kann man sich, denke ich, auch durchsetzen. Aber es gibt, für mich gibt es die Top 5. Und die Slowakei war da vielleicht irgendwie mal so ein bisschen dabei, aber die sind weg und die Tschechen haben ein bisschen abreißen lassen. Das ist so meine Einschätzung momentan zum Welteishockey, wenn alle Spieler dabei sind, auch die Besten, also die aus der NHL.
Ja, absolut. Haben wir schon gehört. Schweiz hat noch in diesem deutschen Bereich mit drin. Ja.
Genau, Schweiz, Deutschland, Slowakei, vielleicht so in Richtung Tschechien.
Und im guten Jahr in die Letten, aber gerade nicht.
Ja gut, dann haben wir heute mal kein Quiz, weil wir zum Quiz wollen wir schon zu dritt sein. Wir machen heute auch kein Ask Us Anything, weil wir da eigentlich auch alle drei antworten wollen. Insofern haben wir heute mal eine knackige Episode, ein bisschen kürzer als gewohnt, aber nachdem ja jetzt wirklich aktuell nur in Miesbach eigentlich Eishockey gespielt wird, weil der TV schon wieder Eis hat, ja, muss man auch mal sagen, ich hätte jetzt in dem Moment 22.17 Uhr, hätte ich die Möglichkeit, aufs Eis zu gehen mit einer befreundeten Hobbymannschaft. Was mache ich? Bisschen Hockey-Podcast aufnehmen.
Wahnsinn.
Viel, viel wichtiger. Also das muss ich schon auch nochmal sagen. Also nachdem jetzt wirklich ganz, ganz wenig Eishockey gespielt wird, haben wir uns gedacht, machen wir mal eine kürzere Episode.
Aber ist ja auch noch was los, ne? Also wenn wir gucken, ne, in den nächsten Wochen ist noch ein Expansion Draft, es ist noch der richtige Draft, es ist die Free Agency, die unfassbar abgeht. Ich habe jetzt, ne, wir wollen jetzt keine Vorschau darauf machen, aber ich sag nur mal die Namen, die da gehandelt werden. Also jetzt nicht nur Free Agency, auch für Trades. Tarasenko, Keith, Eichel, Kuznetsov, Hall, Jones, Ekman Larsson. Das wird einfach vom Feinsten. Ich glaube, das wird einer der krassesten Sommer, was große Namen und Vereinswechsel angeht, die wir in den letzten Jahren, fast schon Jahrzehnten erlebt haben.
Vor allem in Kombination mit diesem Expansion Draft, das könnte ja auch noch eine Möglichkeit sein, in da irgendwelche Deals zu stricken. Gehaltsobergrenze
steigt nicht.
Ja, genau. Sehr, sehr interessant und natürlich auch im Sommer ein großes Turnier noch, 20. bis 31. August, Weltmeisterschaft. Insofern passiert eigentlich durchgängig was und deswegen senden wir auch durch.
Ja, und Ende August geht es ja schon wieder mit der Champions League los, mit der Vereinssaison, ne? Also,
absolut. Überragend.
Es ist ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn.
Bernd, wie war es für dich heute?
Emotional, möchte ich sagen.
Wie war es für dich, Sebastian?
Ja, du siehst mich den Tränen nahe.
Schön. Dann sind wir alle im gleichen Feeling ungefähr. Und ja, schauen dann, ob der Sebastian nächstes Mal dann vielleicht diese ganz große Sache, die wir vorhaben, aber die wir nicht zu groß ankündigen wollen, weil es vielleicht schief geht. Nee, es geht nicht schief. Also aber ein bisschen anschieben kann.
Würde ich dich hassen. Was? Das ist das allerletzte sowas.
Nein, aber so ein bisschen Spannungsbogen. Also ein Thema haben wir einfach, so ein übergeordnetes Thema. Es hat so noch keiner, würde ich sagen, gemacht. Und es ist echt Arbeit. Also wir wollten das eigentlich schon fertiggestellt haben. Haben wir nicht. Ein bisschen unterschätzt. Aber wir freuen uns drauf. Das wird ein großes Ding. Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Bernd Schwickerath auf Twitter @b_Schwickerath. Danke dir.
Danke dir, Christoph Fetzer bei Twitter @Fetzi6.
Und danke auch, dass du da bist. Immer für uns. Heute nicht im Podcast, aber sonst. Sebastian Böhm auf Twitter @boemso_. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Servus.
Tschö.
Und eine Sache wollen wir natürlich nicht vergessen, haben wir auch nicht vergessen, wollten wir jetzt aber nicht in diesen launigen Podcast mit einbauen. Mattis Kivlenix, der Torwart der Columbus Blue Jackets, der Lette, der auch bei der Weltmeisterschaft mitgespielt hat, ist ja am 4. Juli auf tragische Weise verstorben. Und ja, solche Geschichten, die kann man, glaube ich, nicht in Worte fassen. Es ist sehr, sehr tragisch, sehr, sehr traurig. Und mir bleibt nur zu sagen, passt auf euch auf, nehmt eure Liebsten in den Arm und sagt ihnen auch, so oft es geht, dass ihr sie lieb habt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.